Alice.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Erasmus Plus Projekt Alice, kurz für Animals, Climate, Civic, Education. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der VerfasserInnen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Alice. In diesem Podcast geht es um das Thema Tierschutz und in dieser Folge insbesondere um Massentierhaltung. Wir sind Zora Halavacek, Flora Fans und Mathilda Doss. Und wir begleiten euch heute durch diese Folge. Als erstes sage ich euch, was Massentierhaltung überhaupt ist. Dann erzählen euch Flora und Zora etwas dazu, wie die Tiere in Massentierhaltung leben und wie sie eigentlich in Freiheit leben würden. Zum Schluss haben wir noch ein paar allgemeine Infos für euch und ein paar Interviews. Massentierhaltung, was ist das? In der Fleisch-, Milch- und Eierindustrie sind die meisten Lebewesen gezwungen, inmitten ihres eigenen Kots auszuharren und so eng zusammengesperrt, dass sie sich kaum bewegen können. Die Tiere sind völlig überzüchtet und haben keine Chance, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. Nahezu alle Schweine, Kälber und Puten werden zudem ohne Betäubung Körperteile amputiert, um sie an die quälerischen Haltungssysteme anzupassen. Der Konsum tierischer Produkte ist eine der Hauptursachen für die Zerstörung unserer Erde. Zudem sind die furchtbaren Zustände in den Ställen und Schlachthöfen ideale Brutstätten für potenzielle tödliche Keime und Pandemien. Über 700 Millionen Landlebewesen werden jährlich allein in Deutschland für den Verzehr getötet oder sterben bereits in den Ställen. Hinzu kommen weltweit mehrere Billionen Meerestiere, die aus den Ozeanen herausgezogen werden oder gezüchtet werden. Jetzt kommt Flora und erzählt euch etwas über die Kühe.
Kühe produzieren Milch aus demselben Grund wie Menschen, als Nahrung für ihre neugeborenen Kinder. Und sie geben auch nur dann Milch, wenn sie ein Kälbchen geboren haben. Damit daraus Joghurt, Eis und Kuchen gemacht werden können, werden die Kälber ihren Müttern bereits kurz nach der Geburt entrissen und allein in winzige Buchten gesperrt, wo sie die nächsten Wochen mit Milchansatz ernährt werden. Damit leiden sie oft an Atemwegs- oder Verdauungserkrankungen. Hinzu kommen die Trennung von ihren Müttern. Ständige Angst muss sie begleiten. Die männlichen Kälber werden getötet und landen in der Kalbfleischproduktion. Die weiblichen Kälber werden für die Milchproduktion großgezogen und später bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Nach Vollendung ihres ersten Lebensjahres werden sie zumeist das erste Mal künstlich befruchtet und der Kreislauf beginnt von vorn. Wenn die Kühe durchschnittlich 4 bis 5 Jahre durch sinkende Milchleistung oder Krankheit unwirtschaftlich werden, werden sie im Schlachthaus getötet. In der freien Natur sind Kühe sehr soziale und sensible Tiere. Sie erkennen sich gegenseitig und haben sogar Freunde, mit denen sie lieber ihre Zeit verbringen als mit anderen Artgenossen. Zu ihren Freunden sind sie besonders liebevoll. Werden Kühe von ihren Familien oder Freunden getrennt, trauern sie und vergießen sogar Tränen.
Jetzt kommt Zora und erzählt euch etwas zu den Schweinen.
Schweinemütter in der Zucht werden einen Großteil ihres Lebens in enge Metallkäfige eingesperrt, in denen sie sich nicht einmal umdrehen können. Darin müssen sie auch ihre Babys zur Welt bringen. Den Ferkeln werden früh und meist ohne Betäubung die Ringelschwänze abgeschnitten, die Eckzähne abgefeilt und die Hoden abgetrennt. In der Mast leben Schweine meist in kargen und engen Buchten. Die reinlichen Tiere sind gezwungen, auf den eigenen und fremden Urin und Kot zu liegen und direkt daneben zu essen. Durch die Exkremente gelangt eine große Menge an Ammoniak, ein giftiges Gas, in die Stallluft. Nicht selten leiden Schweine deshalb an Lungenentzündungen oder an gereizten und entzündeten Augen. Die harten Spaltenböden führen zu Schmerzen in den Gelenken. Weil es so langweilig in den Ställen ist, fressen sich die frustrierten Tiere die Stummelschwänze oder die Ohrenspitzen an. Rangniedrigere Tiere können den ranghöheren Schweinen in den engen Buchten nicht aus dem Weg gehen, was zu Kämpfen führen kann. Jetzt erzähle ich euch, wie die Schweine eigentlich leben. Schweine sind anders als oft behauptet sehr reinliche Tiere. Wenn sie genug Platz haben, bemühen sie sich, ihre Essens- und Schlafplätze nicht zu verunreinigen. Sie sind ziemlich verspielt und werden als intelligent eingeschätzt. Sie können sogar Videospiele mit Joystick spielen und sich noch Jahre später an einmal erlernte Gegenstände erinnern. Es gibt Geschichten von Schweinen, die Menschen das Leben gerettet haben.
Jetzt gibt Flora euch noch ein paar allgemeine Infos.
Pro Jahr werden in Deutschland fast 9-mal so viele Tiere geschlachtet, wie Deutschland Einwohner hat. Und Deutschland hat 83.190.556 Einwohner. Das sind nur die Tiere, die geschlachtet werden. Dazu kommen noch die, die von alleine sterben. Schon zu Lebzeiten haben die Tiere in der Landwirtschaft große Schmerzen, da sie krank gezüchtet werden, um immer mehr Fleisch, Eier und Milch zu geben. Natürlich werden die Tiere in der Landwirtschaft nicht so gehalten, wie sie in Freiheit leben würden. Was ihnen zumindest bleibt, ist ein kurzes Leben in engen Ställen und ohne Tageslicht. Gänse leben in Freiheit ca. 20 Jahre und werden in Gefangenschaft aber nur 4 bis 8 Monate. Hühner würden eigentlich 8 Jahre alt werden, leben in Gefangenschaft aber nur 5 bis 6 Wochen. Schweine könnten in Freiheit 10 bis 15 Jahre alt werden, werden in Gefangenschaft aber nur 6 Monate. Lämmer dagegen könnten 20 Jahre alt werden, werden in Gefangenschaft aber nur 6 Monate. Jetzt haben wir noch ein Interview vorbereitet mit einer Frau, die in Massentierhaltungsbetriebe einbricht, um die Tiere zu filmen, wie sie dort wirklich leben. Da die Frau aber anonym bleiben möchte, haben wir das Interview nachträglich eingesprochen.
Das erste Mal war ich in einer Ferkelproduktionsanlage. Das war vor 8 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war ich 24 Jahre alt. Mich motiviert der Drang, etwas zu tun und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie die Tiere dort gehalten werden. Angefangen habe ich mit einer Tierschutz-AG in der Schule und später waren es dann kleine Demos und Infostände zum Beispiel vor KFC oder McDonald's. Ich wurde dann auch mal durch Zufall angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal dorthin mitzukommen. Das erste Mal war ich in einer Ferkelproduktionsanlage in einer Abferkelhalle. Dort werden tote oder sterbende Ferkel hingebracht. Dort werden aber auch welche in engen Gitterbuchten auf die Welt gebracht. Die Sauen werden aber auch überzüchtet, weshalb sie mehr Ferkel bekommen als ursprünglich. Die Schweine liegen außerdem meistens in ihren eigenen Exkrementen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ganz viele verschiedene Eindrücke, ich wollte aber vor allem einfach nur raus. Ich war auch total schockiert und entsetzt darüber. In der Regel bin ich 4-mal pro Monat in so einer Anlage, meistens aber auch mehr und mal weniger.
Was war das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast?
Das Schlimmste war, als wir in eine Putenanlage eingebrochen sind, um den Zustand der Tiere zu dokumentieren. Es war sehr eng und alle Tiere waren verletzt. Viele von ihnen haben am Kopf geblutet. Die Puten haben sich alle gegenseitig angegriffen. Und dann sah ich eine Pute blutüberströmt am Boden liegen und wie die anderen Puten auf sie einhackten. Sie quälte sich sehr und ich überlegte, sie zu erlösen, habe es dann aber nicht geschafft. Das war bis jetzt wirklich das Allerschlimmste, was ich je gesehen habe.
Wurdest du schon mal bei so einer Recherchetour erwischt?
Ich wurde schon öfter gesehen, aber habe noch nie eine Anzeige bekommen. Doch selbst wenn ich angezeigt werden würde, das wäre es mir wert. Abgesehen davon gibt es 2 verschiedene Arten vom Gesehenwerden. Erstens, du wirst gesehen, kannst aber entkommen. Und zweitens, du kannst nicht entkommen und wirst aufgehalten. Deine Personalien und so weiter werden aufgenommen und du bekommst eine Anzeige.
Hast du diese Recherchetouren schon außerhalb von Deutschland durchgeführt?
Ich habe es bis jetzt nur in Deutschland gemacht, aber ich kann mir auch vorstellen, es auch mal in Polen zu machen.
Was hältst du von dem Wort Massentierhaltung?
Ich finde das Wort Massentierhaltung schwierig, weil es heißt, dass alles andere okay ist. Aber das würde ja heißen, dass der Schweinebauer, der 8 Schweine hat und die dann schlachtet, okay ist. Aber das ist es nicht.
Was kann man im Alltag gegen Massentierhaltung machen?
Im Alltag kann man probieren, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Dann geht es mit den Klamotten, Kosmetikprodukten und Putzmitteln weiter. Auch da soll man darauf achten, dass es ohne tierische Produkte oder Tierversuche hergestellt wurde. Wenn man Haustiere hat, sollte man diese auch aus dem Tierheim holen und nicht vom Züchter. Und als letztes natürlich sollte man sein Umfeld darüber informieren, was Massentierhaltung ist und was man dagegen tun kann.
Jetzt kommt noch ein Interview mit Sandra Franz von der Tierschutzorganisation Arriva.
Wann haben Sie das erste Mal von Massentierhaltung erfahren?
Ich würde sagen, das war schon in der Schule. Also da war in den Medien sehr viel, ging es um Tiertransporte und wie schlimm die sind für die Tiere. Und eine Freundin von mir in der Schule damals noch, die hat das krass mitgenommen und die ist dann selber Vegetarierin geworden zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das auch verfolgt. Ich fand das auch alles ganz schlimm, aber ich dachte dann so, aber deswegen Vegetarierin werden, den Zusammenhang habe ich überhaupt nicht gesehen. Und dann erst später, so in meinen 20er Jahren, da habe ich mich dann wieder damit auseinandergesetzt.
Und wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sozusagen so richtig erfahren haben, wie schlimm Massentierhaltung ist und sowas?
Also mich hat das von Anfang an hat mich das betroffen gemacht, wie die Tiere in der Landwirtschaft leben. Also ich würde es auch gar nicht Massentierhaltung nennen, weil es gibt gar nicht so den großen Unterschied, dass die Tiere jetzt in kleinen Betrieben groß anders leben als in großen Betrieben, sondern einfach so Tiere in der Landwirtschaft. Und wenn man sich halt anschaut, wie sind da die normalen Lebensbedingungen, also die Tiere leben auf Spaltenböden, in engen Betonbuchten, es ist alles voll mit deren eigenen Kot. Sie können sich nicht bewegen, Familien werden auseinandergerissen. Als ich mir das klar gemacht habe, das ist die Realität für die meisten Tiere, war für mich eigentlich klar, das kann ich nicht mehr unterstützen und ernähre mich seitdem eben auch vegan und einfach, weil mich das emotional total berührt hat und wütend gemacht hat auch. Also, dass es möglich sein kann, dass Tiere so leben müssen.
Und seit wann setzen Sie sich jetzt gegen Massentierhaltung ein?
Also im Jahr 2011 bin ich vegan geworden, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und nicht mehr wegschauen konnte. Und für mich hat das sofort bedeutet, ich wollte nicht nur meine Ernährung umstellen, sondern ich wollte auch sofort was machen. Und dann habe ich ehrenamtlich bei ganz vielen verschiedenen Gruppen mich engagiert. Ich habe so Infostände gemacht in Fußgängerzonen, um Leute darüber aufzuklären. Ich habe aber auch so Aktionen organisiert, so Banner-Drops und sowas. Und war dann auch so 2013 bei Tierrechtsrecherchen in solchen Tierstellen mit dabei. Und seit 2014 mache ich jetzt eben die Pressearbeit bei Animal Rights Watch. Sozusagen seit 12 Jahren beschäftige ich mich damit und engagiere mich da.
Und was genau unternehmen Sie gegen Massentierhaltung?
Wir versuchen, möglichst viele Menschen darüber aufzuklären, wie leben die Tiere in der Landwirtschaft. Und Animal Rights Watch veröffentlicht da eben Videomaterial. Also es gibt Rechercheaktivistinnen, die filmen das Material in den Anlagen. Und wir geben das dann der Presse zur Verfügung für möglichst große Berichterstattung. Und da kriegen wir auch immer wieder Feedback von ganz vielen Leuten, dass sie das echt erschüttert hat und die das nicht mehr unterstützen wollen. Und wir haben aber auch Ortsgruppen in 30 verschiedenen deutschen Städten, wo eben auch Menschen ehrenamtlich Infostände machen, Demonstrationen organisieren, vegane Brunches organisieren, Filmabende organisieren und so weiter. Und wir versuchen eben möglichst breit viele Menschen darüber aufzuklären, wie geht es den Tieren, in der Hoffnung, dass sie dann sagen, oh Gott, das habe ich nicht gewusst, das möchte ich nicht weiter unterstützen.
Und waren Sie schon mal bei so einer Recherchetour, also wo so Massentierhaltungsbetrieben sozusagen so gefilmt wird und so, waren Sie bei sowas schon mal dabei? Und wenn ja, wie haben Sie sich da gefühlt?
Ja, ich war schon mal bei so einer Recherche in einer Schweinezucht dabei, das ist schon länger her, also fast 10 Jahre jetzt. Und es ist einfach ganz schlimm, es ist ganz grausam. Die Bilder zu sehen ist das eine, aber das wirklich leibhaftig in so einem Betrieb zu sein, ist nochmal ganz anders. Also den Geruch zum Beispiel kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also mir ging es dann wirklich so, nach einiger Zeit konnte ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, weil es so krass gestunken hat. Und wenn man sich vorstellt, Schweine, die riechen ja noch viel, viel besser als Menschen und die müssen sozusagen die ganze Zeit in diesem Geruch leben, das ist ganz schlimm.
Das sind ja auch voll reinliche Tiere eigentlich.
Genau, Schweine sind eigentlich super sauber und das können die dort natürlich auch nicht, die Sauberkeit einhalten. Und es sind dystopische Orte. Man sieht richtig, für die Tiere ist es die absolute Hölle. Man hat immer Tiere, die verwundet sind, die krank sind, die im Sterben liegen, um die sich nicht gekümmert wird. Ja, also das ist noch schlimmer, als man es sich eigentlich vorstellt.
Und was würden Sie sagen, ist die größte Gefahr von Massentierhaltung, also sowohl für die Tiere oder für die Menschen?
Die größte Gefahr? Also die Tiere können dort noch nicht mal ihre grundlegendsten Bedürfnisse erfüllen.
Ja.
Also alles, was für die ein gutes Leben ausmacht, können die dort nicht machen. Und gleichzeitig werden denen Schmerzen verursacht, die werden alle krank. Also es ist absolut schlimm für die Tiere. Und ganz viele sterben ja dann auch in den Mastbetrieben selber schon, weil es einfach so unvorstellbar schlimm ist. Und für die Menschen, Massentierhaltung, den Tieren wird ganz viel Antibiotika gegeben.
Ja.
Dann gibt es halt diese multiresistenten Keime, die aus den Anlagen raustreten, die ja auch ein Gesundheitsrisiko für Menschen sind. Die Tierhaltung ist ein Haupttreiber des Klimawandels. Also wegen dieser vielen Tiere, die gehalten werden, schlittern wir immer weiter in die Klimakatastrophe. Und ich würde sagen, das sind die zwei Hauptgefahren für die Menschen.
Ja. Und was kann man im Alltag genau gegen Massentierhaltung tun?
Oh, ich glaube, es kann jeder und jede wirklich viel mehr tun, als die meisten so denken. Also natürlich kann ich selber mich erstmal informieren. Also ich glaube, das sollte jeder Mensch machen, sich erstmal informieren, was bedeutet das eigentlich genau für die Tiere. Und dann kann man sich eben dagegen entscheiden, das noch weiter zu unterstützen und kann die eigene Ernährung umstellen. Also ich zum Beispiel liebe vegan. Ich esse halt gar nichts mehr von irgendwelchen Tieren, einfach weil ich die Industrie nicht mehr unterstützen möchte. Und dann glaube ich aber nicht, dass das reicht, um wirklich die Massentierhaltung abzuschaffen, sondern wir alle müssen eigentlich noch da, wo wir sind, das tun, worauf wir Lust haben und wo wir aktiv werden wollen. Und das kann halt zum Beispiel sein, in der Schule eine Tierschutz-AG zum Beispiel zu gründen, wo man auch wieder gemeinsam überlegen kann, was können wir machen. Oder Flyer erstellen, Poster verteilen, im eigenen Umkreis sozusagen Menschen noch weiter aufklären oder vegane Plätzchen für Freundin, Mutter, Oma backen. Einfach selber schauen, worauf habe ich Lust und wie kann ich andere Menschen beeinflussen.
Sie haben ja auch vorhin schon mal gesagt, dass diese Videos sozusagen von diesen Recherchen erstmal an Sie gehen und Sie stellen es dann den Medien und sowas zur Verfügung. Wie reagieren zum Beispiel Fernsehen oder so darauf? Also nehmen die das dann einfach so an oder sind die zum Beispiel auch, dass die das vielleicht nicht so zeigen wollen, weil dann ja manche Leute auch nicht mehr so viel Fleisch kaufen und dann nicht mehr so viel Geld die verdienen oder so?
Ich glaube, das alles gibt's, was du gerade gesagt hast. Also ich habe schon häufiger von Redaktionen gehört, oh mein Gott, die Bilder sind so schlimm, die können wir gar nicht senden. Also das hat dann manchmal rechtliche Gründe, dass sie das dann verpixeln. Oder die Redaktion sagt halt, die meisten Menschen schalten dann die Sendung ab und dann verlieren wir Zuschauerzahlen, deswegen können wir das nicht senden. Also solche Gründe gibt es schon, aber wir arbeiten halt seit Jahren auch immer wieder mit den gleichen Redaktionen zusammen und auch mit Redakteuren, die Interesse an dem Thema haben und sich dann auch dafür einsetzen, dass das Thema im Fernsehen läuft.
Und welche Redaktionen wären das dann?
Also wir machen häufig was mit Spiegel Online zum Beispiel oder mit den ARD-Politmagazinen. Mit der Zeit machen wir ab und zu was. Also meistens ist es Fernsehen, aber auch so Online-Medien oder Zeitung.
Bis jetzt haben wir ja sehr viel Negatives über die Zucht berichtet und damit wir jetzt zum Abschluss nochmal etwas Positives berichten können, waren wir im Land der Tiere, das ist ein Lebenshof und dort haben wir Tiergeräusche aufgenommen und eine Frau interviewt, die uns noch etwas darüber erzählt. Das sind die Tiergeräusche, die wir da aufgenommen haben. Das waren Gänse und da gab es auch Hühner und auch Schweine und Schafe. Und die wurden da alle sehr artgerecht gehalten. Und jetzt kommen gleich noch die Interviews.
Kommen denn die Tiere überhaupt hier hin?
Jedes Tier kommt tatsächlich durch eine ganz individuelle Geschichte hin. Also sie sind alle sehr unterschiedlich. Entweder, also es kann sein, dass jemand anruft und sagt, dass er die Tierhaltung aus Altersgründen aufgeben muss und einen Lebensort für die Tiere sucht, wo die in Ruhe alt werden können. Dann kommt es vor, dass hier Tiere landen, die aus der Tierhaltung gerettet wurden, wie zum Beispiel die Lehmanns, die ihr gesehen habt, die geretteten Hühner, die bei einer Ausstallung Anfang Januar gerettet wurden. Dann gibt es Tiere, wo das Veterinäramt eingeschalten wurde und ein Lebensort für die gesucht wurde.
Wenn die Tiere von der Massentierhaltung sozusagen hierher kommen, dann haben die ja oft auch Krankheiten und würden die dann nicht so die anderen Tiere anstecken?
Tatsächlich bringen alle Tiere, die aus Anlagen kommen, ob es Massentierhaltung ist oder auch Bio-Freilandhühner, bringen Krankheiten mit. Einfach weil die in so großen Mengen auch gehalten werden und da nicht der individuelle Gesundheitszustand der Tiere beachtet wird. Wenn die Tiere bei uns ankommen, kommen sie in Quarantäne. Das heißt, sie sind gesondert von anderen Tieren untergebracht. Wir ziehen auch Schutzkleidung an, wenn wir reingehen, damit wir sie nicht anstecken mit anderen Krankheiten. Und wir auch ihre Krankheiten nicht mehr nach draußen nehmen, dann werden sie medizinisch behandelt. Und je nachdem, wie schnell es anschlägt und sie integrierbar sind in andere Gruppen, können wir sie dann mit den anderen Gruppen vergesellschaften.
Wie lange sind die Tiere in Quarantäne?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Tiere, die können nach 2 Wochen schon aus der Quarantäne raus. Und dann gibt es welche, die sind tatsächlich monatelang da drin, weil die einfach so krasse Sachen mitbringen, wie zum Beispiel Hanna, die gerettete Zuchtsau mit ihren Ferkeln, die waren ganz lange in Quarantäne, weil die sehr viele Krankheiten mitgebracht haben, die lange behandelt werden mussten. Genau.
Also zum Beispiel die Hühner legen ja auch Eier oder zum Beispiel die Schafe, wenn die geschoren werden, da bleibt dann ja am Ende auch die Wolle übrig. Und was macht ihr dann damit? Verkauft ihr das oder benutzt ihr das selber irgendwie?
Wir sind ja ein veganes Tierschutzzentrum und das heißt für uns konsequenterweise möchten wir gar nichts von Tieren benutzen. Also auch nicht die Wolle, die beim Scheren übrig bleibt und auch nicht die Eier, die die Hühner legen. Deswegen bringen wir die in ein Waldstück bei uns. Das ist ein bisschen abgelegen vom Rest vom Land der Tiere, aber noch in unserem Gelände. Und da können sich dann können Wildtiere drauf zugreifen, wenn sie möchten. Und sonst liegt das da.
Also das ist ja schon ganz schön groß. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie das überhaupt so finanziert wird.
Wir sind rein spendenfinanziert. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die uns durch ihre monatliche Patenschaft für ein bestimmtes Tier oder für eine Tierart unterstützen. Dann sind wir auch immer auf Infoständen, wo wir auch unsere Land der Tiere Shop Sachen verkaufen zum Beispiel. Oder es gibt auch sonst Leute, die einfach eine einmalige Spende an uns machen. Und so finanzieren wir die Tierversorgung, den ganzen Unterhalt von dem Lebensort und auch die Gehälter der Angestellten.
Sie haben ja gerade gesagt, dass auch BesucherInnen kommen. Gibt es auch so Rundführungen?
Wir haben von Mai bis Oktober jeden Sonntag Besuchszeiten, wo unsere Tor offen steht für die Leute, die vorbeikommen wollen. Dann machen wir eine Führung mit denen, die geht circa 90 Minuten. Und dann gibt es auch immer noch veganen Kuchen und Kaffee und manchmal gibt es auch Crepe oder Burger. Und dann haben wir aber auch noch so spezielle Sachen wie die Tafelrunde, wo vegane KöchInnen herkommen und mit TeilnehmerInnen dann hier in der großen Küche kochen und auch eine Führung bekommen, eine sehr ausgedehnte. Und das große Sommerfest, das ist quasi die größte vegane Party in Mecklenburg-Vorpommern. Und da kommen sehr, sehr viele Leute. Es gibt sehr viele Essensstände und Infostände und tolle Sachen. Und man verbringt den ganzen Tag dann hier. Also es ist sehr vielseitig, das Angebot.
Okay, danke. Das hört sich ja richtig gut an. Und cool, dass wir dich interviewen konnten.
Vielen Dank.
Es war sehr schön zu sehen, wie wertschätzend man auf einem Lebenshof mit Tieren umgehen kann, indem man sie nicht nutzt, sondern einfach leben lässt. Das war es jetzt mit der Folge über Massentierhaltung. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues dazugelernt.
Wir haben diesen Podcast im Projekt erarbeitet und unterschiedliche Quellen genutzt. Die Angaben sind ohne Gewähr und wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Alice.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Erasmus Plus Projekt Alice, kurz für Animals, Climate, Civic, Education. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der VerfasserInnen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. Dieser Podcast zur Massentierhaltung wurde von Josef Maria Schäfers und Stella Lunke produziert, von Flora Fenz, Mathilda Doss und Zora Lavacek eingesprochen. Interviewpartnerinnen waren Sandra Franz von Arriva, eine anonyme Tierrechtlerin, und Tanja vom Land der Tiere.